Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit dem Themenfeld der Sucht und was wir uns gefragt haben, ist, warum lohnt es sich, die Sucht nicht geschlechtlos, sondern auch in Bezug auf soziale Geschlechtlichkeit zu betrachten?
Das lohnt sich auf jeden Fall, weil wir dadurch mehr Einsicht bekommen in die Ursachen von Sucht oder in die Ursachen von Drogenkonsum insgesamt. Wir können das ja ganz neutral behandeln. Wir sprechen auch nicht, eigentlich im Fachjargon nicht mehr von Sucht, sondern von Substanzgebrauchsstörung, um das Stigma, was der Sucht anhaftet, wegzunehmen oder zu reduzieren. Ja, zu gucken, wie soziale Geschlechtlichkeit und Rausch miteinander in Verbindung stehen, lohnt sich deshalb, weil man sehr schnell erkennen kann, dass der Alkohol und der Rausch überwiegend männlich dominiert und auch formuliert wird in der Diskussion und auch in der Historie. Das heißt, dass anders als Frauen Männer eine besondere Beziehung zu Rausch und zu Alkohol insbesondere haben. Und dieser Rausch und psychotrope Substanzgebrauch hat sehr viel mehr mit der Konstruktion ihrer geschlechtlichen Identität zu tun. Sehr viel mehr als bei den Frauen. Natürlich haben Frauen auch bestimmte Interessen an der Funktion von Rausch und von Drogenkonsum, aber eben andere. Und dadurch, dass Rausch so ein integraler Bestandteil ist von Männlichkeitskonstruktion, hat das eben auch erhebliche Auswirkungen. Nicht nur in dem Mannsein, in dem gesundheitlichen Verhalten und in dem Substanzgebrauch, sondern eben auch in Form von Gewalt und vielen anderen Dingen, die die Gesamtheit betreffen. Insofern lohnt es sich auf jeden Fall, da näher hinzugucken.
Gibt es da irgendwie so statistisch betrachtet irgendwie, wie manifestiert sich das mit Blick auf Sucht, wenn man da die Geschlechter betrachtet? Also wie sind die Unterschiede?
Also wir können sagen, dass in allen Altersstufen Männer mehr trinken als Frauen. Und selbst in den Altersstufen, in denen Frauen am meisten trinken, bleibt es noch weit unter dem niedrigsten Wert der Männer. Also Alkohol ist, wenn wir bei der Substanz mal bleiben, ganz überwiegend männlich dominiert. Und eine Zahl, die vielleicht uns am meisten alarmieren sollte, aber es in Wirklichkeit nicht tut, ist die Krankenhauseinweisungsstatistik. Dort wird erhoben, die jeweilige Indikation, warum Menschen ins Krankenhaus kommen oder eingewiesen werden. Und da zeigt sich, dass etwa eine Viertelmillion Diagnosen bei Männern in Bezug gesetzt werden können zu Alkoholkonsum oder Alkoholkonsumstörungen. Das heißt, das ist am meisten genannte Einweisungsgrund, Verhaltensauffälligkeiten aufgrund von oder somatische Schwierigkeiten aufgrund von Alkoholkonsum. Und das sollte uns eigentlich zu denken geben. Die Zahl ist noch höher als die Zahl der männlichen Geburten in den Krankenhäusern. Das heißt, bei Männern ist Verhaltensstörung aufgrund von Alkohol die häufigste Ursache für Krankenhauseinweisungen. Das zeigt einfach mal die Dimension dessen, wie bei uns doch das Trinken und auch die Problematik zwischen den Geschlechtern verteilt sind.
Als ich jetzt die Begriffe Alkohol und Männlichkeitsinszenierung gehört habe, vielleicht bleiben wir erstmal beim Alkohol, mir hat sich da zunächst der Vatertag einmal aufgedrängt, dieser in Anführungszeichen besondere Tag, an dem sich Männergruppen in der Öffentlichkeit und zwar dann auch wirklich öffentlichkeitswirksam besaufen. Ein Tag, an dem Frauen draußen rumlaufen und sich betrinken, weil sie Frauen sind, gibt es ja so nicht. Am Muttertag sitzt man ja eher zu Hause am Tisch und verschenkt Blumen. Man findet sich zumindest eher im häuslichen Kontext wieder. Was ist das für eine Männlichkeit, die da eigentlich zelebriert wird in diesem Vatertag und was hat das Ganze mit Alkohol zu tun?
Also wir sehen deutlich, dass der Muttertag, wenn wir das mal so nehmen wollen, sozusagen häuslich definiert ist und die Mutterschaft der Frau gefeiert wird. Das soll in der Vaterschaft ja auch sein, obwohl da die Grenzen mittlerweile überschritten sind. Der Vatertag ist einfach eine Gelegenheit, die von Männern genutzt wird, um sich zu feiern und das meint in der Regel auch über die Stränge zu schlagen. Und über die Stränge zu schlagen heißt ganz oft auch, dass solche Grenzüberschritte auch in Gewalt enden, also wirklich in Schlägereien enden. Das haben wir ja ganz oft. Aber gehen wir mal davon weg und drunter bleibend, heißt das ganz einfach, dass Männer in Männerbünden zuhauf, es gibt jetzt auch schon gemischgeschlechtliche Vatertagstouren sicherlich, aber neben klassischen Männerbünden sich zusammentun, um eben gemeinsam sich zu berauschen und über gewisse gesellschaftliche Normen zu treten. Und das ist offenbar ein grandioses Gefühl von Kollektivität, von Gemeinsamkeit, von gemeinsamer chemischer Veränderung oder pharmakologischer Veränderung von Realität, weil die ist ja nun sehr verändert und eingeschränkt und gefiltert. Das ist sozusagen ein zentrales Ritual alljährlich und offenbar fühlen sich Männer in dieser Rolle wohl, in diesem Ritual und pflegen das ja auch. Aber das ist ja nicht der einzige Punkt im ganzen Jahr, wo Männlichkeitsrituale sozusagen zelebriert werden, sondern es ist auch der Besuch im Fußballstadion und viele andere Dinge, die Alkohol dominiert sind. Dominiert ist auch ganz oft die männliche Sprache, in der ganz oft eben Alkohol angedeutet wird, eingeflochten wird in den Alltagsgespräch. Und das dreht sich ganz oft um Themen, in denen viel oder wenig, und dann wird es abgewertet, Alkohol vertragen wird oder Alkohol getrunken wurde. Und ich merke das ganz stark hier, wir haben vor einigen Jahren mal eine Studie gemacht, wo wir Jugendgruppen begleitet haben. Auch da war das Thema Alkohol omnipräsent, würde ich fast sagen, unter den männlichen Jugendlichen, die sich also Geschichten erzählt haben, wann sie wie viel getrunken haben. Und erstaunlich ist ja, dass wenn sie auch völlig betrunken waren, am Freitagabend noch genau wussten, dass sie 3 Kisten Bier und 2 Flaschen Korn mit 4 Leuten getrunken haben. Also das ist Trophäen sammeln, Triumphe erzählen, die allesamt zur Stärkung der Männlichkeitskonstruktion beitragen oder auch zur Abwertung. Das muss man ja auch klar sehen, dass derjenige, der eben kein oder nicht viel Alkohol verträgt, in diesen Kommunikationen stark abgewertet werden. Ebenso wie natürlich auch andere Formen der Männlichkeit abgewertet werden, wie Homosexualität oder andere Formen geschlechtlicher Identität.
Wenn man das jetzt so betrachtet, hat der Alkohol, führt ja dann auch bei Männern häufig zu, ich würde das jetzt einfach mal Hypermaskulinität betiteln, irgendwie so einen extremen Zurschaustellung von Männlichkeit, die man vielleicht so im Alltag jetzt auch nicht normalerweise so praktizieren würde. So mackeriges Verhalten wie hinterherpfeifen, pöbeln oder auch Schlägereien, die ja irgendwie einen Teil des Klischees sind, was sich irgendwie leider viel zu oft bestätigt. Ist das ein typisch männlicher Aspekt, diesen Zustand dann zu suchen oder irgendwie Alkohol als so ein Schutzschild irgendwie zu benutzen, um so ein Verhalten zu rechtfertigen? Ich war halt betrunken und deswegen habe ich mich so und so verhalten.
Es ist sicherlich so, dass das als Schutzschild genommen wird. Aber vorab, glaube ich, muss man aber ein bisschen darauf eingehen, wie diese Rituale zelebriert werden. Und da geht es ja ganz stark um Besetzung öffentlichen Raums. Also wo Männer sich den öffentlichen Raum erobern und wo man manchmal auch, wenn man bestimmte Männlichkeitsgruppen sieht, Männergruppen sieht, wo man auch Angst haben kann und darf und wo was vielleicht auch durchaus beabsichtigt ist, dass andere Angst haben. Aber zunächst darunter betrachtet geht es ja vor allem um die Besetzung öffentlichen Raums. Und die Abgrenzung, die territoriale Abgrenzung gegenüber anderen Männern und anderen Menschen, zu sagen, das ist jetzt mal unser Raum hier und hier machen wir, was wir wollen. Ich erlebe das ab und zu mal, weil ich sehr viel Bahn fahre, in den ICEs, nur so nach Heimspielen oder nach Fußballspielen oder Auswärtsspielen, wenn die Züge voll sind. Manche Waggons kann man gar nicht betreten oder da kann man eigentlich nicht bleiben, weil eben grölende, trinkende Fußballfans die ganze Bahnfahrt über dominieren und sagen, das ist jetzt mal unser Waggon oder unser ICE-Restaurant oder sowas oder unsere Toiletten und das ist jetzt, da feiern wir uns jetzt mal völlig ab, weil wir gerade gewonnen haben oder verloren haben. Ich glaube, das ist alles ziemlich egal, wie das Ergebnis war. Also darum geht es ganz stark, sich kollektiv stark zu fühlen, den öffentlichen Raum zu besetzen, was ja so eigentlich nicht möglich ist, wenn man als Mann alleine trinkt oder zu Hause trinkt, dann ist das ja, hat das ja andere Formen oder andere Rahmenbedingungen. Aber dieser kollektive Rausch ist schon etwas sehr Besonderes in seinen Ausprägungen. Wir haben natürlich auch, dass Frauen unter sich trinken, Wein trinken, aber der Anspruch, nach außen zu treten, aufzutreten und öffentlichen Raum zu besetzen, der ist doch da eher gering. Und die Auswirkungen sind ja auch relativ harmlos dann verglichen mit dem, was man oft bei Männern erlebt.
Wir haben jetzt in Teilen den Alkoholkonsum, also vor allen Dingen Alkoholkonsum, ein damit in Zusammenhang stehendes Männlichkeitsbild betrachtet. Gibt es das eventuell auch irgendwie bei anderen Gefährdungen, zum Beispiel in Bezug auf Glücksspiel? Die typischen Werbeplakate von Glücksspiel sprechen die Zielgruppe ja auch irgendwie junger Männer an, vielleicht auch mit Migrationshintergrund. Und das Besondere hier ist ja auch nochmal, dass es keine stoffgebundene, ich benutze jetzt den Begriff Sucht, ist, sondern es sich bei Glücksspielsucht ja irgendwie um ein Verhalten handelt. Mit was für einem Männlichkeitsideal wird jetzt zum Beispiel in der Glücksspielbranche denn Geld verdient?
Also Männlichkeitskonstruktionen können ja auf vielerlei Art und Weise hergestellt werden. Oder das Männerbild, wobei es nicht das Männerbild gibt, das haben Sie eingangs gesagt, sondern gesellschaftlich geformte und manchmal dominante Männerbilder. Aber im Grunde genommen sind Männerbilder ja schon sehr divers und wir haben viele Ausdrucksformen und Möglichkeiten von Männlichkeiten. Wir, glaube ich, rekurrieren jetzt auf so eine klassische Männlichkeitskonstruktion. Und da ist sozusagen das Risikogehen, Risiken einzugehen, ein zentrales Bindungsmittel für Männlichkeitskonstruktionen. Also die Vorstellung, dass Männer gern alles auf eine Karte setzen, etwas riskieren, Haus und Hof sozusagen einbringen oder alles geben, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Diese Punkte sind sehr stark verbunden mit klassischer Männlichkeitskonstruktion. Und da fügt sich eigentlich ein das Glücksspielverhalten. Ich würde nicht immer von Sucht reden. Sucht ist so ein Endstadium und Sucht hat irgendwie sowas sehr, sehr Negatives. Ich glaube, wenn wir über Glücksspielverhalten oder Alkoholkonsum reden, dann gelingt uns eine sachlichere Diskussion. Ja, und beim Glücksspiel ist es ja so, dass wir alles auf eine Zahl setzen, auf eine Karte setzen, etwas einsetzen, Haus und Hof verspielen, so heißt es ja im Volksmund, und volles Risiko gehen in dem Glauben, man könne bestimmte Glücksspiele kontrollieren oder sie systematisieren oder sie irgendwie beherrschen können. Jeder hat da so sein System, der häufig spielt und glaubt, am Ende die Zufälligkeit überwinden zu können. Darum geht es ja ganz stark. Und da spielt Männlichkeitskonstruktion eine ganz dominante Rolle, die wir Glücksspielverhalten und im Risikogehen finden. Und das ist nochmal stärker ausgeprägt bei Menschen mit Migrationshintergrund, die wir häufiger finden oder überproportional häufig am Glücksspiel beteiligt sind, weil dort manche Männlichkeitskonstruktionen in ihrer Ausprägung noch viel stärker anzutreffen sind als bei Menschen, die ja komplett hier in Deutschland sozialisiert sind.
Sie haben das jetzt angedeutet, dass irgendwie Männlichkeit oft auch mit der Bereitschaft zum Risiko einhergeht. Und mir ist ja gleich so das Bild von dem Mann gekommen, der sich betrunken dann noch selbstsicher hinter das Steuer setzt und sagt, ja, ich krieg das hin, ich bin irgendwie größer als jetzt hier die Betrunkenheit, die ich eigentlich auch in mir trage. Und dass da irgendwie so ein Kontrollverlust auch stattfindet und da vielleicht sogar gesucht wird. Auf der anderen Seite ist ja der Mann die Person, die eigentlich alles unter Kontrolle haben soll, so in den patriarchalen Mustern, Klischees und Strukturen. Und wie passt das jetzt zusammen, dass Männer dann ganz bewusst diesen Kontrollverlust suchen oder irgendwie sich beweisen wollen?
Ja, ist ein wirklich interessanter, offenbar oder augenscheinlicher Gegensatz. Also alles unter Kontrolle haben, das verbinden wir mit einer klassischen Männlichkeit in patriarchalen Verhältnissen, wie Sie sagen, in Familienverhältnissen. Das Familienoberhaupt wird als männlich tituliert und derjenige hat alles unter Kontrolle, soll alles unter Kontrolle haben, bis in die feinsten Verästelungen der Familie hinein. Das ist etwas anderes als jüngere Männer ohne Familienhintergrund oder ohne Familienvorsitz sein zu wollen, wo sozusagen die Kontrolle abgegeben wird. Interessanterweise das Gegenteil passiert. Man Alkohol trinkt, es wird ja viel von diesen Freitagskomasaufereien erzählt, wobei ich den Begriff natürlich auch völlig seltsam finde, aber da geben ja Jugendliche heranwachsende oder Männer generell die Kontrolle ab. und finden sich oftmals auch in hilflosen Positionen wieder. Also das äußerste Gegenteil von dem klassischen Bild, was wir eingangs besprochen haben. Aber das zeigt im Grunde genommen, dass sie den Kampf mit diesem Pharmakon Alkohol aufgenommen haben und auch glaubten, ja, so trinken zu können und alles unter Kontrolle zu haben, dass sie auch die Wirkungen des Pharmakons sozusagen beherrschen können. Das tun sie natürlich nicht, sondern die Wirkungen kommen schleichend im Laufe des Trinkrituals und manchmal auch für viele Menschen, die noch nicht wissen, wo ihre Grenzen sind und die sich noch nicht selber gut kennen im Rausch, kommt das dann wie mit dem Holzhammer am Ende eines zwei-dreistündigen Trinkgelages. Also noch nicht einschätzbar. Aber auch Menschen, die das einschätzen können, begeben sich bewusst in diese komatösen oder Intoxikationszustände, um einfach sich rauszubeamen aus den Anforderungen im Alltag, denen sie ansonsten ausgesetzt sind. Und am Ende kann das in Form einer hilflosen Person auf der Straße oder in einem Restaurant oder einer Bar enden. Und das ist eigentlich ein interessanter Gegensatz, aber der hat wieder zu tun mit dem Versuch, das Pharmakon zu beherrschen, zu kontrollieren oder und auch in diesem Rausch sich in gewisser Weise verhalten zu können und dominant auftreten zu können in einem bestimmten Setting, meinetwegen in einer Kneipe oder in einem Fußballspiel. Und das hat viel damit zu tun, das Öffentliche und das Setting beherrschen oder dominieren zu wollen. Mit seltsamen Mitteln, das gelingt ja oft nicht, oder dann wird die Polizei gerufen und dann ist mit Dominanz schnell vorbei, oder sie werden von anderen Menschen doch zur Ordnung gerufen und müssen dem folgen. Also das sind nicht unbedingt Widersprüche, sondern es sind Männer in verschiedenen Lebenslagen und in verschiedenen Stadien ihrer Biografie, die Kontrolle ausüben wollen, natürlich durch alle Stadien, aber in Bezug auf Intoxikation und Rausch diesen Rausch unterschiedlich einsetzen. Und das heißt auch nicht, dass der brave Familienvater sich nicht berauschen würde, aber er macht es in einer Art und Weise wahrscheinlich, die seine Reputation und seine Stellung nicht gefährden. Also sehr viel geschickter und weniger öffentlich als andere Männer. Aber es bleibt im Grunde genommen der Versuch, Menschen oder auch Situationen zu kontrollieren, sich selbst manchmal aber der Kontrolle zu entziehen, um sozusagen weiterhin diese Kontrolldominanz zu haben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Sie haben das ja jetzt schon angedeutet, dass suchthaftes Verhalten oft irgendwie so genutzt wird, um über die eigene Schwäche vielleicht auch hinwegzutäuschen, wenn ich sie jetzt richtig verstehe, irgendwie, also sei das jetzt im Glücksspiel, irgendwie die 2 Euro zu setzen, die ich halt noch habe, und dann die Chance zu haben, irgendwie den unglaublichen Gewinn einzustreichen oder so, und auf der anderen Seite mit Alkohol mich so zu betäuben, dass ich irgendwie für den Moment rausgebeamt bin und mich nicht mit den Problemen beschäftigen muss, die mich eigentlich gerade plagen. Und ja. Ich habe noch gar keine Frage gestellt, fällt mir auf. Welche Risiken sind denn damit jetzt für die Konstruktion von männlicher Identität verbunden, gerade jetzt für jüngere Männer oder aufwachsende Männer, die irgendwie bis so um die 30 oder so, würde ich schätzen. Es gibt ja da Studien, die zeigen, dass Männer in dieser Phase besonders verletzlich sind oder wie so unter Anpassungsstörungen im Grunde leiden, irgendwie nicht so ganz anzukommen im Erwachsenenleben vielleicht oder so, oder nicht über Probleme gut sprechen zu können.
Viele Männer haben tatsächlich große Schwierigkeiten, ein Männerbild zu entwerfen, dem sie jetzt sich verpflichtet fühlen und das sie erfüllen möchten. Weil die Männlichkeitsvorgaben sehr divers geworden sind. Wir sollen auf der einen Seite gute, liebevolle Väter sein, die Erziehungsurlaub nehmen. Und Erziehungsurlaub heißt ja nicht.
Kinderzeiten,
genau. Wir wissen, was wir meinen. Ich hoffe, alle Hörer auch und Hörerinnen. Also wir sollen uns um die Kinder kümmern, wir sollen Familien gründen, das mal vorweg, wir sollen uns um die Kinder kümmern, wir sollen einerseits Babysachen kaufen und waschen können und wickeln und viele andere Dinge, das ist ja auch selbstverständlich. Und auf der anderen Seite existiert da immer noch, existieren Überreste von Männlichkeitskonstruktionen, denen unsere Väter und Großväter verpflichtet waren, also hart aufzutreten. Ich frage manchmal Frauen, was glauben sie denn, was sind denn Männerbilder? Genauso frage ich Männer, was sind ihre Männerbilder, was sind ihre Vorbilder? Und da kommen manchmal ganz seltsame Dinge bei heraus. Und das sind dann tatsächlich Repräsentanten von klassischen Männerbildern, die stark sind, muskulös, die durchgreifen, die ein bisschen autoritär sind, manchmal sogar diktatorisch. Und das heißt, diese beiden Muster leben ganz stark. Oder mit diesen beiden Mustern, jetzt mal nur so holzschnittartig genommen, diese beiden Muster leben. Oder mit diesen beiden Mustern müssen sich ganz viele Männer auseinandersetzen. Einerseits hart, energisch, dynamisch zu sein und auf den Tisch schlagen zu können. Und andererseits eben der moderne Mann, der alles kann der eben sich gut im modernen Leben und in einer modernen, gleichberechtigten Partnerschaft auf Augenhöhe bewegen kann. Das ist ja gefordert. Und da gibt es ganz viele, wenn ich das mal so sagen darf, Modernisierungsverlierer unter den Männern. Gerade in der Altersgruppe, die Sie ansprechen, die sozusagen in den 20ern für sich noch nicht klar gekriegt haben, was sie eigentlich wollen, wohin sie wollen, in Familie, Partnerschaft, in Verantwortlichkeit als Vater oder was auch immer, weil viele Dinge da eben noch kursieren, die noch nicht ganz beendet und ausdiskutiert sind. Ein letztes Beispiel vielleicht mal. Ich lehre ja in Frankfurt an der Hochschule und ich bilde Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter aus. Der Anteil ist etwa so, dass wir 90% Frauen haben und 10% Männer. Und Menschen aus der Praxis mir ganz oft sagen, Herr Stöber, ich wünsche mir eigentlich mal Sozialarbeitsstudierenden, die zu uns kommen, die ihr Studium beendet haben, die auch mal auf den Tisch hauen können. Die mal mit den männlichen Jugendlichen Fußball spielen, bolzen, rolzen, kämpfen, dann aber auch wieder zur Besinnung rufen können, in einen Ausgleich bringen können. Jo, sage ich dann immer, genau die Studierenden bilden wir gar nicht aus, sondern diese Männer machen ganz was anderes in ihrer berufsbiografischen Entwicklung, aber die werden nicht Sozialarbeiter oftmals, sondern Sozialarbeiter, Männer, die Sozialarbeit studieren, sind oftmals sehr, und das wollen wir auch, und das ist ja wichtig, sehr sensible Männer, die ihren Beitrag um Erziehung und um Entwicklung und Stärkung, Förderung von Kindern sehr, sehr ernst nehmen und sehr reflektiert sind. Das sind die 10% der männlichen Studierenden, würde ich mal so sagen. Also da kommen sozusagen alte Klischees kommen hoch und die werden in die Gruppe der Sozialarbeitsstudierenden reingebracht und die werden das da auch nicht erfüllen. Also es gibt an vielen Ecken und Enden wirklich Diskrepanzen und Inkongruenzen von dem, was von Männern erwartet wird und was von dem, was Männer selbst wollen, wie sie sich entwickeln wollen. Ich sehe da eine ganz starke Bewegung. Diese Bewegung und Inkongruenzen kann man auch im klassischen Frauenbild sehen und nachvollziehen, gar keine Frage. Aber heute beschäftigen wir uns ja mal mit Männlichkeitskonstruktionen. Das führt ganz oft zu Enttäuschungen oder zu Irritationen. Wann ist ein Mann ein Mann? Diese Dauerfrage ist ja immer noch nicht beantwortet. Aber die muss natürlich jeder Mann für sich selber beantworten. Und da spielen bestimmte Ausdrucksformen wie Alkohol, Rausch, Glücksspiel sozusagen, die vom Kern her leben von alten Männlichkeitsdynamiken oder Männlichkeitsmotoren. Und ich würde da das Risiko gehen, als den stärksten Motor einordnen, leben. Und ja, da müssen die Männer eben ihren jeweils eigenen Weg finden, was aber, wie gesagt, einige doch nicht schaffen.
Risiko gehen klingt jetzt vielleicht ein bisschen biologistisch, aber es ist ja immer noch konstruiert, da irgendwie von, also so eine gesellschaftliche Erwartung, dass ein Mann irgendwie ein Risiko eingeht und dass eine Frau vielleicht jetzt nicht Fußball spielt und auf den Tisch haut, aber genau das kann ja auch passieren. Und mich würde jetzt aber interessieren, inwiefern in der Suchtprävention und Beratung oder auch in Suchtkliniken mit suchtkranken Menschen auch Themen wie Männlichkeit quasi hinterfragt werden oder kritisch reflektiert werden, ob das irgendwie ein Teil von Prävention und irgendwie eine Heranführung an das normale Leben wieder ohne Alkohol oder einem besseren Umgang mit den Süchten stattfindet.
Ja, das spielt seltsamerweise eine geringe Rolle, wenn ich mir suchtpräventive Maßnahmen angucke oder auch therapeutische Maßnahmen und Einrichtungen. Es gibt einige Kliniken, die nur für Männer konzipiert sind, wo die Auseinandersetzung mit dem Mannsein und Alkohol eine große Rolle spielen. Das sind aber nur ganz, ganz wenige Kliniken, die kann ich an einer Hand abzählen. Es gibt darüber hinaus etliche Kliniken, die zumindest mit, auch wenn sie gemischgeschlechtlich besetzt sind, mit Gender-Sensibilität arbeiten. Gar keine Frage. Aber in der Prävention spielt das eine relativ geringe Rolle, obwohl es da die größte Rolle spielen sollte. Weil es gibt sehr viele unterschiedliche Gründe, warum junge Männer Jungen rauchen oder Mädchen junge Frauen rauchen. Wie sie die Zeit des Rauchens durchstehen und wie sie da wieder von wegkommen. Alles das muss querschnittlich mit dem Thema Gender verbunden werden. Sonst hat das wenig Aussicht auf Erfolg, dass wir die Menschen so ansprechen, wie es nötig ist, damit sie ihre Geschlechtskonstruktion und Drogengebrauch oder sozusagen Verhaltensauffälligkeit erkennen. Und dass wir sie genauso ansprechen, wo sie sich auch wiederfinden können. Ja? Ich habe in der Suchtprävention in der Schweiz ein paar sehr gute Beispiele erlebt, wo mit Männlichkeitsbildern, mit klassischen gearbeitet wird, die dann dekonstruiert werden und wo damit auch spielerisch und auch mit Humor gearbeitet wird. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. Und das können Männer. Männer können sehr gut auch über sich selber lachen. Und das kann man gut einsetzen. Aber das wird eben viel zu wenig noch genutzt. Und ich glaube, dass man da an die Ursachen von Sucht oder von Rausch, Intoxikationshäufigkeit und an die Rolle von psychotropen Substanzen in der eigenen Biografie besser herankommen würde. Als wenn man so tut, als gäbe es als wäre der Rausch geschlechtslos, wie Sie am Eingang gesagt haben. Das ist er mit Sicherheit nicht, sondern er erfüllt jeweils seine eigene Funktion für die Geschlechter und hat jeweils eine eigene Bedeutung und eine eigene Konnotation.
Das sagt Professor Dr. Heino Stöver. Er ist Professor für sozialwissenschaftliche Forschung im Drogen- und Suchtbereich in Frankfurt am Main und hat mit uns hier über Männlichkeitskonstruktionen und Inszenierungen gesprochen im Kontext von Drogenkonsum. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Stöver.
Okay, bitte. Alles Gute Ihnen.
Alles Gute Ihnen. Schönen Tag noch.
Schönen Tag noch. Vielen Dank für das Gespräch.